Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Nur noch ein Tag und dann ist es soweit. Wir feiern Weihnachten. Dieses wunderschöne, besinnliche Fest, an dem wir uns im Kreise unserer Liebsten daran erinnern, dass Jesus als Mensch auf die Welt kam. Zumindest ist das hier in Deutschland so. Aber in Brunei sieht es schon wieder ganz anders aus. Doch dazu wird mir unsere Partnerin Annie mehr erzählen. Annie, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Annie, erzähl gerne mal ein bisschen. Wie wird in Brunei Weihnachten gefeiert?
In Brunei ist es verboten, Weihnachten öffentlich zu feiern. Das begann so Mitte der 2010er Jahre. Damals wurde es offiziell verboten und es wurde seither mehr und mehr eingeschränkt. Die Regierung warnte Unternehmen und Veranstaltungsorte und befahl ihnen, Dekorationen an Weihnachten zu entfernen. In Brunei darf der Feiertag vor den Muslimen nicht offen gefeiert werden. Aber private Gottesdienste in Kirchen und Häusern sind weiterhin erlaubt. Nur das öffentliche Feiern von Weihnachten, das ist in ganz Brunei verboten.
In Deutschland absolut unvorstellbar. Was würde denn passieren, wenn man einem Muslim auf offener Straße frohe Weihnachten wünscht? Hätte das Konsequenzen?
Nun, wenn man auf der Straße anderen Christen begegnet, ist es in Ordnung, ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Aber seit dem Umschwung in den 2010ern sind die Menschen vorsichtiger geworden, wenn sie einander an Weihnachten grüßen. Doch es sind nun einige Jahre vergangen und die Leute werden entspannter. Sie sagen einfach allen frohe Weihnachten, zu Christen und Nichtchristen. Wenn man es zu einem Muslim sagt, akzeptiert er das in der Regel und sagt einfach nichts zurück. Es ist heutzutage normal geworden.
Immerhin das. Aber warum ist das überhaupt so? Wieso ist Weihnachten quasi verboten?
Vielleicht hast du schon davon gehört, dass Anfang 2013 das Scharia-Recht in Brunei eingeführt wurde. Der Staat sagt, er würde den Glauben der Muslime im Rahmen der Ideologie der malaiisch-islamischen Monarchie und der Scharia-basierten Vorschriften beschützen. Sie sagen, eine öffentliche Feier bedrohe den islamischen Glauben, denn der Islam ist in Brunei die Mehrheit. Es ist ein muslimisches Land.
Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was es mit dem Scharia-Recht, also dem islamischen Recht, auf sich hat?
Die Umsetzung erfolgte in drei Phasen. Im Jahr 2019 wurde das Recht vollständig umgesetzt und den bestehenden zivilrechtlichen Bestimmungen wurden auch islamische Strafvorschriften hinzugefügt. Das beinhaltet auch Strafen wie Steinigung oder Amputationen. Es wird auch Hudud genannt. Der Sultan verkündete später, dass Steinigungen nicht vollzogen werden sollen. Aber die Regelungen bleiben weiterhin im islamischen Recht bestehen. Diese Regeln gelten aber nicht für alle Bürger Bruneis, sondern nur für Muslime, die unter dem islamischen Recht stehen.
Das heißt, dass nicht die Staatsbürgerschaft entscheidend ist, sondern die Religion. Trotzdem nehme ich an, dass es auch Auswirkungen auf die Christen und auf die Kirchen im Land hat, oder?
So what that means for Christian is that evangelism to Muslim is illegal.
Für Christen bedeutet das, dass Evangelisation unter Muslimen illegal ist. Es ist ein großes Risiko. Auch Kirchenregistrierungen werden streng kontrolliert. Nicht traditionelle Kirchen müssen sich oft als gemeinnützige Firmen registrieren lassen und die Berichte einreichen. Die meisten Kirchen sind daher nicht registriert. In der Kirche, in der ich arbeite, versuchen wir schon seit 35 Jahren, eine Registrierung von der Regierung zu bekommen. Aber sie wollen zeigen, dass Brunei ein muslimisches Land ist. Es gibt nur zwei Kirchen, die anerkannt wurden, und das war während des Zweiten Weltkriegs durch die Königin von England. Das sind die katholische und die anglikanische Kirche. Das war's. Für Brunei gilt nun die Regel, dass keine anderen Kirchen in irgendeiner Form im Land registriert werden dürfen. Egal wie sehr wir es versuchen, egal wie viele Anwälte sich einschalten oder gar die UN, wir werden einfach nicht registriert. Trotzdem ist der Herr da. Und so führen wir unsere nicht registrierten Kirchen fort, aber eben als Verein oder Unternehmen. Unsere Aktivitäten werden von der Regierung überwacht. Doch solange wir keine Muslime oder andere Gruppen von Menschen evangelisieren, werden wir geduldet. Denn es ist nicht erlaubt, zu evangelisieren.
Das sind echt große Einschränkungen. Aber ich finde es stark, wie du Gott trotzdem in der Situation wahrnimmst. Du hast gerade auch nochmal verdeutlicht, dass Evangelisation, insbesondere unter Muslimen, verboten ist. Was passiert denn, wenn ein Muslim trotzdem auf irgendeinem Weg zu Jesus findet? Wie gehen sie damit um?
By law, they will face the greatest pressure, of course.
Das Gesetz setzt Christen muslimischer Herkunft sehr unter Druck. Die Abkehr vom Islam ist nach der Scharia-Strafgerichtsordnung Bruneis strafbar.
Families and authorities often were to return converts to Muslim or Islam.
Familien und Behörden wollen Konvertierte oft zum Islam zurückführen, sodass viele von ihnen ihren Glauben geheim halten. Menschen, die es sich finanziell leisten können, ziehen nach einem Glaubenswechsel oft in ein anderes Land und kehren nicht wieder zurück. Im Grunde müssen sie also die Staatsbürgerschaft als Bruneier aufgeben. Die meisten Menschen können sich das allerdings nicht leisten und wollen auch ihre Familienmitglieder schützen. Also behalten sie ihren Glauben für sich. Aber das ist nicht einfach. Es bringt viele Schwierigkeiten mit sich. Und eine ganze Reihe von Menschen geben den christlichen Glauben wieder auf und kehren zum Islam zurück. Christen muslimischer Herkunft leben ihren Glauben im Geheimen. Sie können Gott nicht gemeinsam mit anderen Christen anbeten. Und das ist oft eine der größten Herausforderungen für sie.
Das stelle ich mir richtig schwierig vor. Diese Angst und auch das Gefühl des Alleinseins. Wenn ich dich richtig verstehe, dann können sie auch nicht an Gottesdiensten teilnehmen.
Nein, für sie ist es strikt untersagt, in die Kirche zu gehen. Auch die Gemeinschaft mit Christen ist für sie ein absolutes Tabu, denn das bringt sie in Schwierigkeiten. Wir kennen bestimmte Familien, die unbedingt in die Kirche kommen wollen, die eine Bibel in den Händen halten wollen. Aber dann passieren schlimme Dinge. Sie verlieren ihren Job, sie verlieren Privilegien, sie landen auf der Straße. Sie haben Probleme, eine gute Arbeit zu finden, weil Unternehmen sie auf eine schwarze Liste setzen. Auch die Regierung setzt sie auf die schwarze Liste. Die Regierung wird so lange Maßnahmen ergreifen, bis sie zum Islam zurückkehren und alles wieder wie früher ist. Wenn man beispielsweise Lehrer ist, kann es vorkommen, dass sie einem die Lehrerlaubnis entziehen. Und das kann auch zum Problem für deine Frau oder deinen Mann und auch für deine Schule werden oder für das Stipendium deines Kindes. Das betrifft dann die ganze Familie, eine ganze Reihe von Menschen. Und das ist es, wovor die Menschen Angst haben. All das ist auch für uns eine große Herausforderung. Wir versuchen, sie zu ermutigen. Wir treffen uns online über Zoom oder Ähnliches. Oder wir treffen uns an der Grenze, zum Beispiel in Sarawak oder einem anderen Teil des Landes. Dort können wir uns treffen und gemeinsam beten und einander ermutigen. Aber wenn sie dann nach Hause zurückkommen, steht die nächste Herausforderung bevor. Dann ist eine ganze Weile niemand bei ihnen.
Is that there's no one to be there for them
Wir als Kirche verstehen, dass Gemeinschaft wichtig ist. Egal ob registriert oder nicht, wir wissen, dass es wichtig ist, einen Raum zu schaffen, damit sie ermutigt werden. Aber wir können nicht viel tun. Tatsächlich werden auch die Kirche und die Pastoren von Zeit zu Zeit beobachtet, wer wir sind, mit welchen Menschen wir zusammen sind. Auch wenn Pastoren für Treffen oder als Sprecher ins Ausland reisen müssen. Die Regierung schickt immer jemanden, der sie überwacht und ihnen folgt, wo immer sie sind. Selbst in öffentlichen Cafés, die Leute haben immer ein Auge auf uns. Vor allem auf die, die an der vordersten Front sind, wie Pastoren und Leiter.
Wie steht es denn um die Familienangehörigen oder die bruneiische Gesellschaft im Allgemeinen? Unterstützen sie die unterdrückten Christen oder geht auch von ihnen Verfolgung aus?
In the bigger picture, it's more from the inside people itself.
Verfolgung kommt auch oft von den anderen Bruneiern. Brunei ist so klein. Jeder kennt jeden und unter vielen besteht irgendeine Form der Verwandtschaft. In vielen Familien gibt es zwei oder drei Personen, die zum christlichen Glauben konvertiert sind, aber dennoch mit einem stark gläubigen Muslim verheiratet sind. Und das ist auch eine große Belastung für christliche Familien. Nehmen wir zum Beispiel Weihnachten. Man möchte mit der Familie ein Weihnachtsessen veranstalten. Ein christliches Abendessen am Weihnachtstag, an dem wir anbeten, an dem wir Dinge miteinander teilen, wo wir Zeit haben, Gebetsanliegen auszutauschen und uns gegenseitig im Gebet zu unterstützen. Aber es werden auch Muslime aus der Familie dabei sein. Und da gibt es ein Für und Wider. Auf der einen Seite ist es gut, dass sie dabei sind. Auf der anderen Seite besteht die Angst. Was passiert, wenn die Regierung uns überrascht und sie sehen, dass Muslime unter uns sind? Kürzlich habe ich mit einem Polizeibeamten gesprochen, der Christ ist. Er ist ein Kirchenleiter. Und er sagt, es ist eine große Herausforderung für uns, zu Hause Gemeinschaft zu haben. Das Gesetz verbietet es nicht, als Familie zusammen zu sein, aber wir dürfen keine Gemeinschaft mit Muslimen oder mit Christen muslimischen Hintergrunds haben. Aber als Familie können wir sie doch auch nicht einfach rauswerfen. Sie sind Teil der Familie.
So, I guess the pressure is real.
Der Druck ist hoch. Es ist keine körperliche Verfolgung, aber eine psychische. Das Herz steht unter Druck. Wie geht man damit um? Und das gilt nicht nur für Weihnachten, sondern für jede Form der Gemeinschaft. Es ist jedes Mal dasselbe, derselbe Druck und dieselbe Frage. Sollen wir oder sollen wir nicht?
Unter diesen Umständen eine wirklich schwer zu beantwortende Frage. Und da muss ich auch an Kinder denken, gerade wenn wir von Weihnachten sprechen. Wie erleben Sie das alles? Bekommen Sie von der Verfolgung etwas mit?
I guess just 2022.
Nun, Ende 2022 wurde eine neue Regel oder ein neues Gesetz im Bildungsministerium verabschiedet. Dabei geht es um drei bestimmte islamische Fächer, die im Lehrplan für die Kinder enthalten sein müssen.
Three particular subjects of Islamic that have to be in the education in the.
Und das beginnt schon in jungen Jahren, im Kindergarten. Das heißt, sie müssen die Geschichte des Islams studieren. Sie lernen, wie man das Gebet verrichtet oder wie man den Islam zu verstehen hat. Sie lernen alles über die Geschichte, über das islamische Gebet, was man tun soll und wie man es tun soll. Es sind also islamische Pflichtfächer, islamischer Religionsunterricht. Und das wirkt sich natürlich nicht nur auf die muslimischen Kinder, sondern auch auf die nicht-muslimischen Kinder, die Christen, aus. Wie gehen wir damit um? Wie gehen die Kinder damit um? Ich denke, man muss das zu Hause angehen. Die Eltern spielen eine sehr wichtige Rolle. Wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass jeden Sonntag Sonntagsschule stattfindet. Das ist nicht genug. Das Verständnis davon, wer Jesus ist, wer Gott ist, ist wichtig, um ein starkes und festes Fundament zu bauen, damit sie den Glauben verstehen.
And the strong and the firm foundation for them to be able to understand the faith.
Denn in der Schule lernen selbst die jüngsten Kinder beispielsweise, dass Christen drei Götter anbeten. Und das bringt die Kinder von klein auf durcheinander, schon die 4- und 5-jährigen Kinder. Wenn sie dann nach Hause kommen, fragen sie ihre Eltern, beten wir etwa drei Götter an? Es ist also wichtig, dass Kinder schon von klein auf Dinge wie die Dreieinigkeit beigebracht bekommen.
Another thing is, that we eat pork, that is not good, that is wrong, it's sinful.
Ihnen wird auch gesagt, dass Christen Schweinefleisch essen, was eine Sünde sei. Und all das setzt die Kinder mental unter Druck. Die Kinder werden mit vielen Dingen über den christlichen und den islamischen Glauben verwirrt. Was davon ist wahr? Und einige Kinder kommen schließlich sogar zu der Frage, ob es Gott wirklich gibt.
Wow, das klingt schon fast etwas entmutigend. Siehst du trotzdem eine Hoffnung in der christlichen Jugend?
Ja, dieses Jahr fand etwas ganz Besonderes zum allerersten Mal statt. Am 14. November sind alle Kirchen Bruneis, und das sind mehr als 25 Gemeinden, zusammengekommen. Auch die anglikanische und die katholische Kirche. Sie veranstalteten ein Gebet für die Nationen, ganz speziell vor Weihnachten. Und es waren die Jugendlichen, die das organisierten. Die Feier fand in einer katholischen Halle statt. Dort kamen all diese verschiedenen Kirchen zusammen, Musiker, Lobpreisleiter. Es war so schön, sie zusammen zu sehen.
So beautiful to see them to come.
Und das, obwohl jeder ein anderes Verständnis von Themen wie beispielsweise Lobpreis hat. Es ist so schön, dass die junge Generation, die Jugend, zusammenkommt und zusammenarbeiten kann. Wir haben dafür gebetet, dass die Kirchen zusammenkommen, und die Kirchenvorsteher, die Pastoren der Kirchen, unterstützen es.
And it's a very good support. And
Weihnachten wurde von allen zusammen an einem Ort gefeiert. Und ich würde sogar sagen, es war wie eine Erweckung, ein kleiner Funke unter ihnen, der sie zusammenbrachte und weiterhin verbinden wird. Die Kirche hat einen Raum geschaffen, an dem sie zusammenkommen und Gemeinschaft haben können. Wir beten für diese junge Generation, dass sie weiterhin diese Freiheit spüren.
Da wäre ich gern dabei gewesen. Danke, dass du uns davon erzählst. Neben dem Gebet für die Freiheit der jungen Generation würden wir auch gerne noch ein paar weitere Gebetsanliegen mitnehmen. Könntest du noch ein paar mit uns teilen? Was liegt dir auf dem Herzen?
Ja, bitte betet für die Kirchenleiter und die Pastoren, damit sie weiterhin stark bleiben. Und betet auch für ihre Familien. Betet für unsere jungen Leute, damit sie gut mit dem obligatorischen islamischen Religionsunterricht umgehen, damit sie Christus kennenlernen und mehr in ihm wachsen. Und auch für die Eltern mit kleinen Kindern. Betet auch für unsere Regierung. Unser Sultan ist in schlechter Verfassung. Er ist jetzt ziemlich alt. Und kürzlich wurde er bei einer Zeremonie fast ohnmächtig. Betet also für ihn und auch für seine Nachfolge. Wir wissen nicht, wann sie kommt oder wer es sein wird. Aber betet schon jetzt für gerechte Gesetze und Offenheit für das Evangelium.
Danke, Annie, das machen wir. Ich bin sehr gespannt, was unsere Gebete bewirken werden. Ihr Lieben, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir euch ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest. Und wir freuen uns, wenn ihr auch 2026 wieder einschaltet. Bis dann, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin